Von meiner Seite auch einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle gekommen seid und dass wir jetzt uns einfach mit Gottes Wort beschäftigen dürfen. Ihr seht schon dieses Bild aufgetragen von diesem Joshua Bell. Er ist ein berühmter Violinist. Ja, und im Januar 2007 führte die Washington Post ein soziales Experiment durch. Er als weltberühmter Violinist stellte sich inkognito in eine U-Bahn-Station in Washington D.C. zur morgendlichen Rush-Hour. Die Bedingungen waren normale Straßenkleidung, Baseballkappe, keine Ankündigung, einfach ein Geigenkasten für das Geld und die Spielzeit 45 Minuten. Er als Könner, als weltberühmter Könner, spielte einige der anspruchsvollsten Stücke der klassischen Musik, Werke von Komponisten wie Johann Sebastian Bach. In dieser Zeit sind etwa 1000 Menschen vorbeigelaufen. Nur 7 blieben kurz stehen. Rund 20 gaben Geld. Einnahmen, sage und schreibe, $32. Bemerkenswert war, und jetzt kommt's, kaum jemand erkannte ihn. 2 Tage zuvor hatte er ein Konzert mit Ticketpreisen von über $100 gegeben. Die Kinder wollten oft stehen bleiben, wurden aber von ihren Eltern weitergezogen. Im Ergebnis ist es kaum zu fassen, dass der weltberühmte Violinist nicht erkannt wurde, weil die Menschen auf ihr eigenes Umfeld konzentriert waren und dafür keine Augen und Ohren hatten. Ihr ahnt es sicherlich, welchen Text wir heute genauer anschauen. Wisst ihr da schon was da kommen könnte? Wenn nicht, dann helfe ich euch mal weiter. Das ist ein Bild, das hat meine Frau Gabi und ich zu unserer Hochzeit bekommen. Long time ago, sagt der Schwabe. Wisst ihr jetzt, um was heute geht? Emmaus-Jünger. Super, toll, dass ihr mit dabei seid. Und wir wollen uns den Text anschauen von Lukas 24, die Verse 13 bis 35. Na, Entschuldigung, ich bin etwas zu früh. So. Und siehe, 2 von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über all das ist heute der 3. Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben sein Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden, so wie die Frauen sagten. Aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er bei ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen und sie sprachen untereinander. Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zur selben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach. So, die Emmaus-Jünger, ich möchte heute mit euch über folgende Punkte reden. Zum einen, was einen umtreibt, darüber spricht man. Punkt 2, bekannt und doch nicht erkannt. So was soll es auch hier unter uns geben. Ich komme da später drauf zurück. Drittens, die Trägheit des Herzens. Und viertens, Erkenntnis macht mobil. Die beiden Jünger waren unterwegs auf dem Weg nach Emmaus. Zur Zeit der römischen Herrschaft galt als Maß für die Entfernung das römische Stadion circa 185 Meter. Und wenn hier die Rede von 60 Stadien ist, entspricht das circa 11 Kilometer. Äußerst bewegte Tage lagen hinter ihnen, obwohl sie nicht zur ersten Reihe der namentlich in der Bibel erwähnten Jünger gehörten. Wir lesen hier von einem Jünger mit dem Namen Kleopas. Dieser Kleopas war möglicherweise ein Onkel von Jesus. Der andere Jünger wird namentlich nicht erwähnt. Auf ihrem gemeinsamen Weg hatten sie einiges zu besprechen, was sie mit diesem Jesus erlebt und gehört hatten. Hatte dieser Jesus in seiner Einzigartigkeit nicht auch ihre Herzen berührt mit all den Wundern, die er vollbrachte, wie er Menschen unterschiedlicher Gesellschaftsschichten begegnete, wie er das Gebot der Nächsten und der Feindesliebe lehrte, wie er den Pharisäern begegnete und wortgewandt ihre Fragen beantwortete und wie Jesus die Händler dann aus dem Tempel warf. All diese Erfahrungen haben sie begeistert und geprägt. Doch dann kam diese dramatische Woche. Begonnen hatte es mit den himmelhoch jauchzenden Menschen und ihren Hosianna-Rufen beim Einzug von Jesus in Jerusalem. Und um dann einige Tage später zum Verrat aus den eigenen Reihen zu gelangen. Jesus wurde verhört, verurteilt und erlitt einen brutalen, qualvollen Tod am Kreuz. Mit seinem Tod wurden ihre Hoffnungen und ihr Bild vom kommenden Messias jäh genommen. Wir lesen in Lukas 24, 21, wo sie sagen, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Diese konkrete Erwartung war nicht nur bei den Jüngern, sondern wurde bei vielen Juden präsent. Was waren das für Erwartungen? Sie hatten die Vorstellung von einem Messias, der politisch eingreift und Israel wieder von der römischen Fremdherrschaft unabhängig macht. Dass Israel letztendlich nach dem Vorbild Davids ja wieder zu neuer Größe gelangen kann. Viele stellten sich den Messias als starken, siegreichen Befreier vor, nicht als leidenden und gekreuzigten Herrn. Es gab die konkrete Vorstellung eines sichtbaren, mächtigen Eingreifen Gottes. Mit dem Sterben von Jesus am Kreuz sind ihre Vorstellungen abrupt geendet. Tiefe Traurigkeit, Niedergeschlagenheit und ein Nichtverstehen der abgelaufenen Ereignisse bestimmen ihre Gedanken. Dazu kommt der Vers 22, wo es heißt, auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben sein Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Auf diesen Bericht der Frauen reagieren die beiden sehr erschrocken. Alle diese Ereignisse, Erlebnisse und Informationen bestimmen ihre Gedanken so sehr, dass sie auf diesem Heimweg über reichlich Gesprächsstoff verfügten. Was einen umtreibt, darüber spricht man. In Matthäus 12, 34 und Lukas 6, 45 spricht Jesus über diesen Zusammenhang zwischen dem inneren Zustand eines Menschen und seinen Worten. Denn wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Wir haben gesehen, wie es den beiden Jüngern ging. Sie sprachen offen über all die Geschichten, die sie möglicherweise als Zeitzeugen mit Jesus erlebt haben und wovon sie gehört hatten. Natürlich sprachen sie aber auch über ihre Erwartungen, ihre Enttäuschungen. Gemeinsam versuchten sie, diese Vergangenheit zu bewältigen. Aber wie geht es euch denn? Welche Gedanken, Themen, Ereignissen bewegen euch? Bitte lasst uns kurz innehalten und ein jeder für sich prüfen, wie sich das bei dir, bei euch, bei mir im Alltag abbildet. Stellt euch auch selbst die Frage, wie häufig spreche ich in meinem Alltag über die Erfahrungen, die ich mit Jesus gemacht habe. An der Stelle sollten wir uns auch als glaubende Gemeinde bewusst werden, lebendiger Glaube hat eine Wirkung auf unser Reden, Tun und Handeln. Die Weitergabe von Erfahrungen im Glauben kann für andere zu einer großen Ermutigung werden. Etwas ganz Persönliches, Erlebtes, kann daher vom Gegenüber auch nicht in Frage gestellt werden. Ich hatte vor einigen Wochen solch eine Erfahrung. Da traf ich mich mit einem Freund und er kam ganz niedergeschlagen und hat mir erzählt, ja, dass aus seiner Bekanntschaft ein Fall vorlag, wo ein Kleinkind plötzlich beim Spielen in Bewusstlosigkeit gefallen ist und seither im Koma lag. Es hat ihn zutiefst bedrückt. Und ich habe ihm dann vorgeschlagen, wir wollen dieses Thema dem allmächtigen Herrn vorlegen. Wir werden jetzt gemeinsam miteinander beten. Und da war noch eine dritte Person dabei, die hat das alles genauso mitgetragen. Natürlich in dieser Hoffnung, in diesem lebendigen Glauben, zu sehen, was Gott hier wirken wird. Wir sind dann auseinandergegangen und es war vielleicht anderthalb Wochen später, da schrieb er mir eine SMS. Ich hatte an dem Tag auch schon an ihn gedacht und wollte mal nachfragen, was ist denn passiert? Und dann schreibt er mir in großen Lettern hier rein, danke, das Gebet hat geholfen. Das Kind ist wieder aufgewacht. Das hat mich dann bewegt. Ich wollte das nicht so ad acta legen. Mich hat es bewegt, weil es eine Erfahrung ist. Und ich habe sie auch nochmals zwei anderen Menschen in der Gemeinde weitererzählt und die waren dann auch bewegt. Ja? Und es ist interessant, wie sowas in Bewegung auch setzt. Ich werde da später nochmals drauf hinkommen. Und wenn ihr das mitverfolgt habt in der Zeitung, was vor 3-4 Tagen geschah in Rammingen, weiß nicht, hat es jemand mitbekommen mit dem Kind, wo in die Bocksteinhöhle eingebrochen ist, da haben wir auch dafür gebetet. Ja, da gab es einen Gebetskreis und dann kam danach die Nachricht, das Kind hat eine Gehirnerschütterung gehabt, aber sonst außer ein paar blauen Flecken ist nichts passiert. Ich finde nur eins schade, wenn sowas in der Tagesschau kommt, dass man dann vielleicht noch sagen könnte, Gott Lob und Dank, wie groß ist unser Gott und wirkt solche Dinge. Also es sind Dinge, wo wir drüber reden sollten und können. Ja? Und da sind wir auch immer wieder letztendlich angesprochen. Jesus begegnet den beiden Jüngern. Und da heißt es im Vers 15, und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Und jetzt kommt's, aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Geschäftlich war ich 2004 zu einer bekannten Fachmesse in Chicago. An einem Nachmittag bin ich auf den früher einmal höchsten Turm, den Sears Tower mit 442 Meter, gefahren. Im obersten Stockwerk gibt es zur Stadtgeschichte ein Museum. Und dort sah ich aus der Ferne eine Frau, die aussah wie eine Person aus meiner Straße. Als ich ihr näher kam, hörte ich, wie sie perfekt in Landessprache mit ihren Begleiterinnen sprach. Bei aller Ähnlichkeit konnte ich mir nicht vorstellen, dass diese Person es ist. Als ich zur Abfahrt im Lift stand, kam sie mit ihren Begleiterinnen zum Lift, deutete auf mich und sagte, "He looks like a double." Also er schaut aus wie so ein Doppelgänger. Dann schlossen sich die Lifttüren und ich fuhr nach unten. Nun war ich mir sicher, dass es die Person war. Einige Wochen später konnte ich es mit ihr auch klären. Dieses Erlebnis zeigt ganz klar, dass ich einfach den Gedanken und die Möglichkeit nicht zulassen konnte, dass ich eine Nachbarin an einem Februartag ca. 7150 Kilometer entfernter Heimat treffe. Eine unglaubliche Begegnung, jemand nicht zu erkennen, nur weil ich es für unmöglich gehalten habe. Bei den Emmaus-Jüngern wurden die Augen gehalten, dass sie Jesus nicht erkannten, weil der Herr ihren Blick gezielt auf Gottes Geschichte lenken wollte, um das große und ganze Bild zu verstehen. Geht es uns nicht oft ähnlich wie den beiden Jüngern? Wir sind überladen von all dem, was unser persönliches Umfeld so von uns fordert. Schule, Studium, berufliches Leben und auch die Gemeinde fordern von uns immer mehr. Digitale Medien beeinflussen und bestimmen tagtäglich unser Leben. Vielleicht stehen wir in Sorge um den Verlust des Arbeitsplatzes, eine Krankheit, die unser Leben bedroht, oder wir sehen unsere Existenz durch eine Krise bedroht. Wir alle spüren, wie sich gerade unsere persönliche und auch die äußere Welt richtig verändert. All das scheint oft so groß und bedrückend, nimmt unsere Zeit und Gedanken in Beschlag und hält uns in Atem und kann unseren Blick auf Gottes Wirken und Handeln damit stark beeinträchtigen und trüben. Wir hören zwar am Sonntag eine motivierende Predigt und bekommen in der Stille täglich einen Impuls, aber häufig verzehren die Wogen des Alltags all das Gehörte und Gesagte. Ja, diese Wogen können ganz schön mächtig und heftig sein. Dennoch dürfen wir aber nicht das große Bild von Gottes Wirken verlieren. Wenn es dir so geht und die Lebenswogen mächtig sind, dann blicke neu auf ihn. Er hat sein Leben für dich persönlich gegeben, damit dein Leben eine Perspektive in alle Ewigkeit bekommt. Daran dürfen wir uns ausrichten und neue Kraft schöpfen. Und ihr kennt alle, vielleicht bis auf wenige, diesen Vers, der das ganze Evangelium, das ganze Wirken Gottes zusammenfasst, in Johannes 3, Vers 26. Ich habe ihn mal umgemünzt und persönlich gemacht. So sehr hat Gott dich geliebt, dass er Jesus seinen Sohn geschenkt hat, damit, wenn du auf ihn vertraust, das ewige Leben erhältst. Das ist eine großartige Zusage, die der lebendige Gott dir und mir macht. Das ist der Maßstab, an dem sich mein Leben orientiert. Mit dem Blick auf das Große, die Ewigkeit, erscheinen die aktuellen Dinge wie eine Kleinigkeit. Und ich möchte es nochmal verdeutlichen. Ich habe hier einen kleinen Meterstab. So, genau ein Meter. Und wenn wir jetzt jedes Lebensjahr für einen Millimeter nehmen und die durchschnittliche Lebenserwartung auf 85 setzen, ich sage mal aus männlicher Sicht, dann wären wir hier. Also das ist das Stück Leben. Seht ihr das? Prägt es euch gut ein. Und das ist jetzt nur ein Meter. Das ist vielleicht eine kleine Ewigkeit. Die ganze Ewigkeit ist unendlich. Und deswegen sind vielleicht die Dinge, die uns im Alltag so überkommen, die sind schon schwerwiegend. Ich stand auch viele Jahre im Alltag und stehe es heute genauso mit anderen Themen. Aber dieser Blick auf das große Ganze, der sollte uns nicht verloren gehen. Und wenn wir uns daran vielleicht erinnern, Gott ist so viel größer. Wir haben vorher das Lied gesungen, so groß bist du. Ja? Das sollten wir uns immer wieder vor Augen halten. Es ist eine großartige Zusage, die der lebendige Gott dir macht. Ja? Das ist der Maßstab, an dem sich mein Leben orientiert. Das sollten wir immer wieder uns vor Augen halten. Mit dem Blick auf das Große, die Ewigkeit, erscheinen die kleinen oder aktuellen Dinge einfach klein. Wenn ich mein Vertrauen auf Jesus gesetzt habe und er lebt und ist mein Erlöser, dann sollte es mein natürliches Bestreben sein, mich nicht maßgeblich an diesen äußerlichen Geschehnissen zu orientieren oder mich davon bestimmen zu lassen, sondern mein Reden, Tun und auch Streben immer wieder neu zu prüfen, ob es einen Beitrag für die Ewigkeit erbringen kann. Ich war eine Zeit lang ein Wegbegleiter eines sehr geschätzten Arbeitskollegen, der äußerst ökonomisch und strukturiert seine Vertriebsaufgaben verrichtete. Am Ende des Tages hatte er immer die Gewohnheit zu resümieren, welchen Mehrwert er an diesem Tag erbringen konnte und was er das nächste Mal vielleicht besser machen könnte. Es hat mich schon irgendwo beeindruckt, weil, man muss ganz klar sagen, er war auch verdammt erfolgreich. Stellt euch bitte mal vor, jeder von uns würde von jetzt ab aktiv sein Handeln hinterfragen und optimieren, um möglichst viel davon in der Ewigkeit wiederzufinden. Nachdem der Herr die bewegenden Gedanken der Jünger angehört hatte, spricht er zu ihnen in Vers 25: O ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Ihr Lieben, was steht nach der Diagnose des Herrn den beiden Jüngern im Wege? Die Trägheit des Herzens oder im Herzen, die Trägheit. Lasst uns zunächst den Blick auf das Herz richten. In der Bibel ist das Herz oder der innere Mensch der Ort, wo Beeinflussung, Prägung, Gefühle, Erfahrungen, Fakten, Zweifel und so weiter aufeinandertreffen. Es ist aber auch der Bereich, wo Verstehen, Glauben, Entscheidungen ihren Anfang nehmen. Ein träges Herz ist daher passiv, obwohl es aktiv vertrauen könnte. Es ist schwerfällig, obwohl es die Wahrheit eigentlich kennt. Gebremst, weil es oft an eigenen Vorstellungen hängt. Mit der Trägheit des Herzens meint Jesus also eine innerliche Resilienz oder Widerstandsfähigkeit, die den Menschen daran hindert, Gottes Wirklichkeit zu erkennen und dafür offen zu sein. Die Emmaus-Jünger hatten Kenntnis über die Schriften, aber ihr Herz ist träge, weil es Zurückhaltung im Vertrauen gibt, obwohl über den Messias in der Tora, den Propheten und Schriften gesprochen wird. Sie an der eigenen Enttäuschung festhalten, statt sich für Gottes Handeln zu öffnen. Sie nicht bereit sind, die Schrift auf die Realität anzuwenden. Und sie letztendlich innerlich blockiert sind durch Schmerz, Erwartungen und falsche Vorstellungen vom Messias. Jesus tadelt sie daher nicht wegen fehlender Kenntnisse über das Wort, sondern für die mangelnde Bereitschaft, das Wissen wirken zu lassen und nicht offen zu sein für Gottes Wege. Die Jünger sehen zwar Jesus, aber erkennen ihn nicht. Ein Bild dafür, dass das Herz nicht mitgeht. Vielleicht geht es dir auch so. Du kommst seit vielen Jahren schon ins Griesbad. Es liegt dir viel daran, dass die Gemeinde vor Ort ist, dass Gottes Wort verkündet, gepredigt und gehört wird und Gemeinschaft gelebt wird. Aber irgendwie fehlt dir die Kraft und die Freude. Und da wollen wir jetzt auch nochmals drauf eingehen. Nach diesen ermahnenden Wort nimmt Jesus die Jünger gedanklich mit in die Schriften. Und Vers 27 heißt, und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Mit diesem Exkurs vermittelt er ihnen wahrscheinlich viele der lange vor ihrer Zeit gegebenen Verheißungen und Prophezeiungen über den Messias. Ich stelle mir vor, die Jünger hörten hier gut zu und wurden immer erstaunter, je mehr sie sich hier ein Bild von der vorgegebenen Heilsgeschichte öffnete. Als sie nahe an die Ortschaft kamen, war es wohl nicht nur ihre orientalische Gastfreundschaft, sondern der Zugewinn an neuen Erkenntnissen, der sie zu einer großen Bitte führte. Und die ist wirklich auch wichtig. Vers 29, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und dann heißt es, und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Als der Herr beim Brotessen das Brot brach und ihnen gab, fiel ihnen dieser Schleier, diese Verblendung, dieser Tunnelblick sozusagen von den Augen und sie erkannten Jesus allein. Dieser Moment muss wie so ein inneres Erdbeben sie getroffen haben. Jetzt beginnt der Wendepunkt in ihrem Herzen und ihrer persönlichen Geschichte. Sie merkten, er lebt wirklich, er ist bei uns. Wir haben ihn die ganze Zeit nicht erkannt. Die Trauer, die sie vorher bedrückt hat, bricht in sich zusammen. Was tot schien, lebt. Was verloren schien, ist wieder da. Was sinnlos schien, bekommt Bedeutung. Es ist eine Freude, die man nicht mehr für sich behalten kann. In Vers 22 kommen sie auch zu der Aussage, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Ja, das Erkennen Jesu bestätigt das, was sie innerlich schon gespürt hatten, aber nicht einordnen konnten. Es ist wie, jetzt verstehe ich, warum mein Herz sich gemeldet hat. Weil es so wichtig ist, greifen wir nochmals die Frage auf, wie kann ein müdes Herz wieder aktiv werden? Und da gibt es einen wichtigen Punkt. Als erstes mal, dieser Jesus, der war nicht damals nur bei den Jüngern dabei, weil er mit ihnen physisch mitgewandert ist und mit ihnen das Brot gebrochen hat. Dieser Jesus ist auch bei uns jeden Tag, jede Minute, keine Handbreit weit entfernt von uns. Wir sehen ihn zwar nicht, aber er ist da, das ist seine Verheißung. Das ist mal die Rahmenbedingung. Und dann gehört dazu, ehrlich vor Gott zu kommen, ehrlich mit ihm zu sprechen. Nicht fromm, nicht schön, sondern echt. Ich, Sigmar Schwegler, fühle mich so. So denke ich, so verstehe ich es nicht. Ehrlichkeit ist der Anfang der Erneuerung. Dann gehört das Erforschen des Wortes Gottes mit dabei. Das kann geschehen natürlich durch eine Predigt, durch das Lesen im Wort, durch eine geistliche Begleitung, Bruderschaft, Schwesternschaft, gemeinsames Bibellesen, Frage stellen und auch Zusammenhänge daraus entdecken oder vielleicht neu entdecken. Ein Herz wird aktiv, wenn es wieder verstehen lernt. Und da gehört auch eins dazu, den Herrn Jesus bewusst ins Leben einladen. Und das haben wir gerade gehört, wie das funktioniert. Die Jünger baten ihn, bleibe bei uns. Das ist die Einladung. Ja? Das ist ein Gebet, das jedes träge Herz wieder öffnet. Herr Jesus, komme zu mir, öffne du mich neu. Und dann gehört noch eins dazu, auf kleine Momente achten. Oft beginnt dieses Brennen nicht mit einem Feuerwerk, sondern vielleicht mit einem kleinen Funken, zum Beispiel durch einen Satz, durch einen Gedanke, durch ein Lied, ein Bibelwort oder vielleicht auch durch ein Gespräch. Wichtig dabei ist, das Herz wird nicht durch Druck, den ich mir vielleicht selber mache, aktiv, sondern nur durch die Begegnung mit dem Herrn. Ich habe dazu ein Beispiel, wo das Ganze uns noch näher bringt. In den frühen Jahren der Heilsarmee gab es einen jungen Offizier, der voller Leidenschaft begonnen hatte. Er predigte auf den Straßen Londons, half Armen, besuchte Gefängnisse. Doch nach einigen Jahren war er erschöpft, frustriert und innerlich leer. Er schrieb an William Booth, das war der Gründer der Heilsarmee: General, ich kann nicht mehr. Mein Herz ist kalt geworden. Ich sehe keine Frucht. Ich möchte meinen Dienst niederlegen. Booth hätte ihn entlassen können. Stattdessen antwortete er ihm mit einem einzigen Satz: Versuche es mit Tränen. Der Offizier war irritiert. Er hatte erwartet, dass Booth ihm eine Strategie, ein Programm oder eine Pause empfehlen würde. Aber dieser Satz ließ ihn nicht los. Einige Tage später kniete der Offizier in seinem kleinen Zimmer nieder. Er betete nicht schön, nicht lang, nicht theologisch, nur ehrlich: Herr, gib mir wieder Tränen für die Menschen. Mach mein Herz weich. Er erzählte später, dass er in diesem Moment zum ersten Mal seit Jahren wieder Mitgefühl spürte. Nicht emotionales Drama, sondern eine stille, tiefe Bewegung im Herzen. Er begann erneut auf die Straße zu gehen. Diesmal nicht aus Pflicht, sondern aus Liebe. In den folgenden Wochen geschah etwas Bemerkenswertes. Menschen hörten ihm plötzlich wieder zu. Er sprach nicht lauter, aber echter. Er diente nicht härter, aber wärmer. Sein Herz wurde wieder lebendig. Er schrieb später an Booth: General, ich habe die Tränen gefunden und mit ihnen die Freude. Dieser Offizier blieb viele Jahre im Dienst und wurde später selbst ein Leiter innerhalb der Heilsarmee. Wir sehen, welche neue Energie die Begegnung mit dem Herrn bei den Jüngern freisetzte. Sie machen sich unmittelbar danach auf nach Jerusalem, um den anderen Jüngern von diesem Erlebnis zu berichten. Auch in deinem und meinem Leben kann der Herr den ins Stocken geratenen Blutkreislauf neu beleben, wenn wir offen, ehrlich ihn darum bitten. Meine Bitte an dich, an euch: fangt damit heute an. Ich möchte nochmals zusammenfassen. Wir haben den Punkt 1 gehabt, was einen umtreibt, darüber spricht man. Lebendiger Glaube hat eine Wirkung auf unser Reden, Tun und Handeln. Wie oft rede ich darüber? Ich habe vorher darüber gesprochen, das ist das beste Zeugnis, was man ablegen kann, man andere. Der kann nicht dagegen sprechen. Ja, der nimmt es zur Kenntnis. Punkt 2, bekannt und doch nicht erkannt. Wie sehr lasse ich mich vom äußeren Geschehnissen bestimmen? Mit dem Blick auf das Große, die Ewigkeit, werden aktuelle Dinge klein. Punkt 3, die Trägheit des Herzens. Mit der Trägheit des Herzens ist eine innere Resilienz gemeint, die uns daran hindert, Gottes Wirklichkeit zu erkennen. Wo stehe ich da? Ja, gibt es da gewisse Trägheit, dass ich abgearbeitet, müde bin. Punkt 4, Erkenntnis macht mobil. Wie kann ein träges oder müdes Herz aktiv werden? Ehrlich, offen das Gespräch mit Gott suchen, Gottes Wort lesen, Christus bewusst einladen, sich zu zeigen. Und wichtig ist, das Herz wird nicht durch Druck aktiv, sondern durch die Begegnung mit dem lebendigen Herrn. Amen. Ich möchte noch beten mit uns. Allmächtiger Herr, wir danken dir, dass du so groß bist und die ganze Welt in deinen Händen hältst. Und jetzt ist es heute eine Woche her, dass wir Ostern gefeiert haben, dass du auferstanden bist, ja, dass du lebst. Dafür wollen wir dich preisen, Herr. Weil du lebst, sind wir nicht allein. Herr, wir danken dir, dass du unser Begleiter bist in unserem Leben und dass du auch jetzt in diesem Gottesdienst anwesend bist. Ja, dass du uns ansprechen kannst. Du siehst in unser Herz hinein und du weißt, wie es uns da geht. Vielleicht kommen wir schon Jahrzehnte hierher und haben schon vieles getan und vorbereitet und organisiert und fühlen uns vielleicht doch innerlich etwas ausgebrannt. Herr, du siehst aber auch, wie uns vielleicht die Dinge aus unserem Alltag überlagern. Du siehst auch, was in dieser Welt gerade vorgeht, was uns vielleicht Angst und Schrecken einjagt und was da vielleicht auf uns zukommen könnte. Aber Herr, wir wissen eins, du bist da und du lädst uns ein, auch heute und in der kommenden Woche, dass wir unser Herz vor dir ehrlich ausschütten dürfen. Und du bist es, der uns neu aufbauen kann, der uns neu erkennen lassen kann, wie groß du bist. Und darum wollen wir dich bitten, dass du jeden Einzelnen heute hier segnest, dass du ihn begleitest, mitgehst in den Alltag zurück, dass du Kräfte schenkst, dass du dich neu zeigst als der Auferstandene, durch vielleicht eine Kleinigkeit. Herr, du weißt, was am besten zu uns und in unser Leben passt. Wir danken dir, dass du immer wieder neue Dinge wirkst und tust. Und du weißt auch um die beiden Dinge, was ich vorher erzählt habe mit meinem Freund oder auch jetzt mit dem Mädchen in Rammingen. Wir wollen dir danken. Es ist deine Größe und Gnade, dass du hier Heilung und Bewahrung zugleich geschenkt hast. Ja, das sind die Beispiele, wo wir immer wieder neu erkennen dürfen, dass du der Herr bist, dass du lebst, dass du uns begleitest. Und darum wollen wir dich bitten. Amen.